Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 304 am 25. November, kurz nach Thanksgiving und Black Friday. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Pip, wo erreiche ich dich?
Du erreichst mich im schönen Österreich, in Salzburg. Apropos, weil du gerade unseren Namen nochmal gesagt hast. Hast du die Hörermail gelesen, dass jemand uns verwechselt hat? Also, ich bin der Typ mit Haaren und Weste. Diese Stimme, der schlaue Mensch, ist der Typ mit Haaren und Westen. Und der gerade die schöne Intro gesprochen hat, ist der mit ohne Haare, aber mit Brille. Für Leute, denen sich das noch nicht automatisch erschlossen hat. Es gibt erstaunlich viele Leute, die das immer noch, die uns, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ja, wie auch immer.
Es gibt auch einen Grund, glaube ich, dafür, warum das so ist.
Also, weil du SUV fährst und ich Bahn. Apropos Bahn, alle Verbindungen zwischen Salzburg und München sind die nächsten zwei Tage einfach gekappt. Deswegen habe ich eine schöne Journey vor mir gleich noch. Genau, deswegen können wir uns auch ein bisschen beeilen. Es sei denn, du möchtest noch eine nette Anekdote erzählen.
Naja, ein Grund dafür ist, dass G vor K kommt und wir so stehen, dass du links stehst. Also wenn man die Namen auf deinem Podcast-Cover sieht, dann denkt man vielleicht, verbindet man das auch damit.
Ja, macht Sinn.
Aber es ist bei Podcasts wohl immer so, dass man die Leute verwechselt. Wenn wir Videopodcasts machen, können wir oben immer die Namen hinzeigen.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Aber ja, was geht in Salzburg?
Hier ist immer einmal im Jahr im November eine nette Konferenz, die ich gerne mag. Sehr familiär, wobei es sind 900 Leute, also nicht wirklich, aber ganz nett und so. Und dann habe ich hier ein bisschen was erzählt. Komme ich später noch drauf zurück, würde ich sagen. Ein Teil davon passt so ein bisschen zu den Themen, die wir haben. Aber erstmal Glückwunsch an dich. Du hast ein gar nicht so schwer zu erratendes Ereignis vorausgesagt. Und zwar, wir haben ja unseren letzten Podcast geschlossen mit Microsoft kauft sich OpenAI zurück oder das Team. Und dann am Dienstagabend, also nachdem wir aufgenommen haben, gab es dann natürlich, wie zu erwarten, weitere News. Also zumindest damit haben wir beide gerechnet. Ja, was genau waren die News? Also Sam Altman geht natürlich doch zu OpenAI zurück. Das Board wird ausgetauscht, da kommen wir vielleicht gleich drauf. Und Microsoft ist bereit, sozusagen ihm offen zu lassen, wo er gerne dienen möchte. Wir haben ja so ein bisschen erklärt, warum das für Microsoft eigentlich auch die charmantere Situation. Also man könnte sagen, hey, die können für 0 Euro gerade die halbe Firma kaufen und alle Mitarbeiter abwerben. Aber wenn man so groß wie Microsoft, hat es auch einen gewissen Charme, dass die Firma pro forma eigenständig ist, man weniger Antitrust-Probleme bekommt und dass Microsoft trotzdem allerlei Macht auswirken kann auf diese Firma, obwohl sie keinen Boardseat haben, hat man ja sehr gut gesehen im Verlauf der Dinge. Von daher ist es vielleicht tatsächlich die bessere Situation für die meisten Beteiligten.
Ja, Sam hat wohl Eminem gehört, Guess Who's Back, Shady's Back und tanzt jetzt wieder da im Büro rum.
Ja, es gab so ein Foto von Greg, ne? Hast du das gesehen? So, we are so back. So ein bisschen wie das Foto von Linda und den Finanzfrauen. Sah das aus? Haben schon ein bisschen den Triumph gefeiert, glaube ich.
Den Triumph oder ihr eigenes Konto, damit die Mitarbeiterbeteiligungen alle wieder was wert sind.
Ja, das ist, ja, wie gesagt, da kommen wir später nochmal vielleicht drauf.
Dann erklär mir nochmal, also eine der News war, dass das Board jetzt neu aufgesetzt wird. Da wird wahrscheinlich das in den nächsten Monaten immer noch so ein bisschen Reibung geben oder Veränderungen. Für mich die größte Überraschung war, dass Brad Tyler wieder auf der Liste ist. Den kannte ich vorher aus Twitter bzw. Salesforce und ist doch eigentlich derjenige, der dir deine Twitter-Aktien vergoldet hat.
Yes, Brad Taylor heißt er, glaube ich. Der war Co-CEO von Salesforce tatsächlich und zu dem Zeitpunkt, als Twitter verkauft wurde, der Board-Vorsitzende. Und vorher, interessanterweise, war er vorher auch mal Facebook-CTO. Facebook hat was gekauft, wo er gearbeitet hat, Friendfeed, glaube ich. Und da war er CTO, was er lustigerweise Adam D'Angelo, der Teil des Coups war, vermeintlich, auch mal, der hat ihn quasi abgelöst, wenn ich die Timeline richtig zusammenbekomme. Und jetzt genau, also wir kennen natürlich nicht alle Bedingungen, aber eine Bedingung für Sams Rückkehr, das hat man ja schon vermutet oder hat mir auch erzählt, ist, dass das Board sich ändern muss, dass du willst deine sozusagen die Leute, die dir das Messer in den Rücken gerammt hat, die möchtest du natürlich nicht tagtäglich sehen dann bei der Arbeit. Der Einzige, der es überlegt hat, ist ausgerechnet dieser Adam D'Angelo, der hat sein Boardseat behalten, während Helen Toner, oder jetzt muss ich mal wieder in die Notizen vom letzten Mal schauen. Helen Toner und Tasha McCauley, die haben ihren Hut nehmen müssen, dürfen. Ich glaube, auch die Gründer sind, also Ilya ist nicht weiter im Board. Also im Moment ist bekannt, dass eben jener Brad Taylor der Chairman ist, der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder Boards. Und hinzugekommen ist Larry Summers, ehemaliger, wie heißt das, Secretary of the Treasury, also Finanzminister der USA war er mal 2 Jahre, glaube ich, 2099 bis 01 oder irgendwie, so um die 2000er. Irgendwie Harvard-Professor, bei der Weltbank mal angestellt, also sehr sagen, respektierte Seniore, Finanzwissenschaftler. Genau, die bilden jetzt erstmal das Kernboard zusammen mit Sam Altman zu dritt. Richtig? Ja. Und ich würde davon ausgehen, dass da noch vielleicht weitere Leute hinzukommen. Gibt jetzt Kritik, ne, dass da keine Frauen im Board sind, wie das denn sein kann. Und so weiter, aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass noch erweitert wird. Aber die Leute, die vorher drin waren, sind größtenteils raus. Entschuldigung, Adam D'Angelo habe ich natürlich vergessen. Der ist, wie gesagt, auch weiterhin drin, was ja ein bisschen komisch ist, ne, weil der eigentlich den sagen, eine starke blockierende Kraft der Wiedervereinigung gewesen zu sein scheint. Irgendwie konnte er sich diesen Boardseat retten. Das ist auch der, der diese Interessenkonflikte vermeintlich hatte, weil er selber so eine Art App-Store basierend auf ChatGPT baut. Finde ich spannend, wie der sich da fest ankern konnte. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, trauen wir dem Board zu, sichere AI zu entwickeln? Man hat gesehen, wie wichtig das ist und wie schnell sich so eine Situation noch verändern kann oder wie wenig effektiv so ein Board sein kann, wenn einfach alles dann wieder durch die Kräfte des Marktes und Geldes sehr schnell revidiert wird. Wir wissen bis heute nicht, was wirklich, also es gibt natürlich weitere Spekulationen, aber tatsächlich so an offizieller Kommunikation, was da jetzt passiert ist, was der Grund war, haben wir weiter nil, schnada, zero, nix. Genau, noch also noch was zum Board oder?
Ja, ich finde es schon überraschend, wenn es so eine mächtige, gefährliche Sache ist, dass das nur von Männern regiert wird, finde ich schon ein bisschen beängstigend, oder nicht?
Also prinzipiell bin ich dafür, Gremien so repräsentativ, also gerade so wichtige Gremien so repräsentativ wie möglich zu besetzen. Ob jetzt aber Geschlecht sozusagen das einzige Merkmal ist, auf das man gucken sollte, das ist eine andere Frage. Also musst du dann nicht auch auf Hautfarben gucken? Musst du dann nicht schlaue und dumme Leute? Musst du Ossis und Wessis reinpacken? Warum ist Geschlecht das eine maßgebliche Merkmal? Das würde ich, also entweder würde ich sagen, das Thema ist so wichtig, mach eine repräsentative Bürgerversammlung. Und selbst dann muss man sagen, hey, wenn das in den USA ist, dann hast du da definitiv sofort wieder so ein Republikaner gegen Demokraten-Stillstand, wobei vielleicht Tech-Szene mehr Demokraten kompliziert und würden die Republikaner nicht sagen, hey, warum haben wir im wichtigsten AI-Council nur 30% oder so, ne? Es gab, ich glaube, war das Dave Sachs oder so, der gepostet hat oder Elon Musk auf irgendwas geantwortet in der Woche. Da gab es eine Aufstellung, dass bei US-Tech-Companies, ich glaube, die am meisten republikanisch lehnende war Palantir oder so mit 30%. Republikanern und alle anderen haben deutlich über 70% demokratische oder Leute in der Belegschaft, die sich demokratisch identifizieren. Aber was ich sagen wollte, also entweder hätte ich gerne ein super repräsentatives Gremium, was die Bevölkerung wirklich widerspiegelt, so eine Art, wie gesagt, Bürgerräte, wie das Friday for Futures auch gerne mag. Und bis eben fand ihr das Argument gut und jetzt, wo ich sage, die Klimakleber wollen das auch, dann ist natürlich ein inakzeptables Gremium. Ansonsten jetzt zu sagen, das hilft jetzt, wenn da eine Frau drin ist, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also entweder macht es wirklich repräsentativ oder als sagen, Scheinargument da jetzt ein oder zwei Frauen reinzustecken, weiß nicht. Es war ja vorher der Fall, es hat auch nicht geholfen offenbar. Ja, aber ich würde natürlich auch nichts dagegen haben, wenn eine Frau drin wäre, um das auch ganz klar zu sagen. Ich finde einfach, dass Geschlecht nicht maßgeblich ist bei der Frage. Und deswegen ist mir, es gibt ganz viele Sachen, wo ich sage, ist mir super wichtig, dass Frauen dabei sind. Und in diesem Fall, wie gesagt, dann wenn man es wirklich wichtig findet, dann sollte man es lieber komplett repräsentativ machen. Und dann wird es natürlich ein Riesengremium.
Und
das lässt sich mit 3-4 Leuten nicht machen.
Glaubst du, das Board ist denn jetzt so aufgestellt, dass es Sam mehr Widerstand geben kann?
Nee, das ist eine sehr gute Frage und natürlich ist das nicht der Fall. Also das ist mein erstes Gefühl zumindest. Sondern du hast jetzt eigentlich ein Business Board. Du kannst sagen, Larry Summers ist in jeder Beziehung unabhängig inzwischen einfach ob des Alters, des Vermögens und so weiter. Der muss jetzt nicht für Geld da irgendwelche dumme Entscheidung treffen. Aber ich habe das Gefühl, das ist tendenziell jetzt erstmal ein businesslastigeres Board. Du hast diese quälenden Wissenschaftler, also obwohl man Larry Summer quasi einerseits auch als Wissenschaftler einordnen muss natürlich, derer hast du dich so ein bisschen entledigt gefühlt, würde ich sagen. Und ja, das lässt mich nicht zwangsläufig besser in die Zukunft schauen. Aber auch das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, prinzipiell solltest du dich fragen, nachdem sich das Board hier so ineffektiv gezeigt hat, solltest du jetzt nicht daran glauben können, dass irgendwas reguliert, was bei OpenAI so vorgesehen ist. Und es gibt ja, was ist jetzt noch rausgekommen in dieser Woche an neuen News? Das eine ist, dass es, was wir auch vermutet oder angedeutet haben, eben schon einen längeren Streit zwischen Adam D'Angelo und Sam Altman gab, aber auch explizit zwischen Helen Toner und Sam Altman soll es Streit über, sie gilt eher so als Warnerin und Effective Altruism Kandidatin, er wiederum eher als sozusagen Akzelerant, wie nennt man das, die Leute, die daran glauben, E/X, whatever, also der er aufs Gas treten möchte. Das soll regelmäßig, also in dem Board soll es regelmäßig in der Vergangenheit sozusagen Debatten gegeben haben, nur dass es eben diesen Stillstand gab, so dass keiner irgendwas entscheiden konnte. Und dann ist es eben gekippt, warum man jetzt die Entscheidung treffen konnte, die inzwischen wieder revidiert worden. Aber was auch rausgekommen ist, ich glaube, The Information hat es wieder zuerst, dann Reuters und Bloomberg sehr schnell. Es gab angeblich im Vorfeld dieses Board-E-Class ein Warnschreiben, das, glaube ich, noch niemand bekommen konnte im Wortlaut. Also ich habe es noch nicht im Wortlaut abgedruckt gesehen, aber es gab von OpenAI-Mitarbeitern ein Warnschreiben, was sich an das Board gerichtet hat, um das Board zu warnen oder darauf aufmerksam zu machen, dass man glaubt, einen Quantensprung oder einen relevanten Durchbruch gemacht zu haben mit einem Projekt, was Q-Asterisk oder Q-Sternchen, gesprochen Q-Star, genannt ist. Wir wissen nicht, ob sich dabei um GPT-5 oder Gobi oder Arrakis oder nochmal was ganz anderes handelt. Aber es ist ein abgeschlossenes Projekt offenbar, eine Weiterentwicklung. Und da ist es zu einem Durchbruch gekommen. Was bekannt ist, ist, glaube ich, dass dieses Modell in der Lage war, gewisse mathematische Probleme sehr gut zu lösen. Das ist insofern interessant, wenn ich es richtig verstehe, dass man diesen GPT-Modellen ja vorwirft, den Transformer-Modellen, dass sie einfach diese statistischen Papageien sind. Sie raten das nächste Wort und das ist zum Beispiel, bei Mathe können sie dann nicht gut herausfinden, wird mir gerade eine Matheaufgabe gestellt oder soll ich jetzt einfach die wahrscheinlichste Antwort geben? Und so bei manchen einfachen Mathefragen reicht das Raten oder basierend auf statistischen Wahrscheinlichkeiten dann die wahrscheinlichste Antwort zu geben. Aber ganz oft liegt es mathematisch daneben bei Dingen, die Wolframs Alpha zum Beispiel, eine formelbasierte Suchmaschine oder algorithmusbasierte Suchmaschine deutlich besser kann. Und dieses Modell hat jetzt erstmals relativ komplizierte mathematische Probleme, gute Ansätze dafür gefunden oder sie gelöst. Warum die Wissenschaftler davon ausgehen, dass es das englische Wort Reasoning hat, das ist, kann man schlecht ins Deutsche übersetzen, logisches Denken oder Ableiten, würde man vielleicht sagen. Also es ist, ja, es hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Es ist die Fähigkeit, logisch zu denken. Also zum Beispiel zu erkennen, dass es ein mathematisches Problem ist und nicht die Antwort einfach sozusagen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten gegeben werden sollte. Ob es trotzdem sozusagen mit so trainiert wird, das wissen wir nicht. Aber sozusagen, die sahen das als einen großen Durchbruch. Und dann, man muss, jetzt fragt man sich ja, wenn das Mathe lösen kann, davon werden wir jetzt alle nicht sterben. So, dass es irgendwie irgendeine komplizierte Ungleichung löst oder ein vielleicht sogar auch noch nicht gelöstes mathematisches Problem. Ich nehme an, Sie sehen das eben als einen Durchbruch überhaupt beim Trainieren dieser Modelle. Von daher finde ich es, also kann es total sinnvoll sein, dass man da, die werden schon wissen, warum sie die Alarmglocke geläutet haben. Und vielleicht war es wieder so, dass Sam dessen sich bewusst war, aber es nicht zum Board diskutiert hat oder es soll mehrfach solche Fälle gegeben haben. Und er hat ja auch von diesen vier Durchbrüchen, die er in den letzten Monaten, er hat irgendwie so sinngemäß gesagt, in den letzten vier Monaten war er viermal allein Zeuge von brutal oder enormen Durchbrüchen oder so.
Aber das würde doch jeder Gründer auf so einer Bewertung sagen.
Ja, fair genug. Ja, kannst natürlich so argumentieren. Aber ich glaube sozusagen, dass die jetzt nicht ohne Grund da Alarm geschlagen haben. Was man auch noch sagen muss, weil du gerade wieder die finanzielle Situation der Leute ansprachst und warum kam es zu dieser 95-prozentigen Zustimmung? Ne? Jetzt gibt's die vermeintlichen Leadership-Coaches, die das sofort deuten als Sam Altman ist einfach der beste Leader, den man sich vorstellen kann. Wer hat schon 95% seiner Belegschaft hinter sich? Das ist zu kurz gegriffen. Wie wir letztes Mal erklärt haben, gibt es durch die einfach finanzielle Lage der Mitarbeiter, nämlich dass der Wert ihrer Optionen sehr davon abhängt, ob OpenAI weitergeht und sagen, wie stark die Integrität von OpenAI gewahrt wird, also dass alle Leute da bleiben, haben die ein rein finanzielles Interesse. Also geht Sam Altman weg, ist OpenAI weg, kann man davon ausgehen, wenn er viele gute Leute mitnimmt. Und dann sind alle anderen, ich glaube, da läuft so eine Art Gefangenendilemma. Das heißt, wenn erstmal ein paar hundert unterschreiben, dann müssen die anderen eigentlich mitmachen, weil sonst ist die Gefahr sozusagen, dass die 100 gehen und du bleibst als Letzter da bei so einer sozusagen kneecapped Company, wo die Hälfte abgeschnitten ist. Das heißt, sie hatten rein wirtschaftliche Motive auch ihm zu folgen. Und das andere, was man verstehen muss, ist, dass das wird in einem anderen Schreiben klar, auf das wir gleich noch eingehen, dass Sam Altman offenbar sehr gut darin war, sozusagen Feinde nicht unnötig lange in der Firma zu belasten. Also es gab da wohl eine Kultur, wo einfach Leute, die ihm unliebbar sind, aus Performancegründen relativ schnell gefeuert wurden in der Regel. Das heißt, es ist so ein bisschen Survivalism vielleicht, dass die Leute, die wirklich da geblieben sind, im Zweifel einfach loyal waren, weil man illoyale Menschen auch einfach schnell aus der Firma entfernt hat. Er soll sagen, eine Mischung zwischen sehr guten oder brutalen Machtmensch und sehr guten Politiker sein. Sein ehemaliger Chef Paul Graham, der Y Combinator Gründer, meinte mal, man könnte ihn sagen, mit dem Fallschirm auf eine Insel voller Kannibalen abwerfen. Und nach 5 Jahren wäre er der König der Insel. und der übrigens hatte, Paul Graham hat ihn ja bei Y Combinator rausgeschmissen, weil er meinte, der strebt zu sehr nach Macht und seinen eigenen Interessen. Also die Ablösung von Sam Altman, wobei Paul Graham ansonsten nicht schlecht über ihn spricht, glaube ich. Aber er hat relativ klar gesagt, so Sam hat so viel eigene Interessen, wahrscheinlich auch sozusagen Investments, die er gemacht hat, so nebenbei, dass sozusagen die Rolle als President bei Y Combinator nicht länger für ihn sagen passend.
Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
Ja, wir können mal auf den Brief, den ich eben erwähnt habe, bevor wir auf das Safety-Thema zurückkommen. So, und zwar gab es, Sekunde, wie ist es nochmal rausgekommen eigentlich? Ich glaube, auf Twitter und Elon Musk genau, beteiligt sich ja aktiv an der Debatte, unter anderem, dass er immer wieder darauf, und ich glaube, zu Recht verweist, dass wir natürlich ein Recht haben zu wissen, was da jetzt passiert ist. Also, wenn das Gremium ist, was sagen die Menschheit vor OpenAI bewahren sollte, dann hat die Menschheit, glaube ich, ein berechtigtes Interesse zu verstehen, was da los ist. Aber wie auch immer, am 21.11., das war der Sonntag oder Samstag, also auf jeden Fall bevor Sam zurückkam, gab es wohl einen Brief von Angestellten an das Board of Directors, wo sie schreiben, "We are writing you today to express our deep concern about the recent events at OpenAI, particularly the allegations of misconduct against Sam Altman. We are frühere OpenAI Mitglieder, also sind nicht mehr angestellt dort. We are former OpenAI employees who left the companies during a period of significant turmoil and upheaval. As you have now witnessed what happens when you dare to stand up to Sam Altman, perhaps you can understand why so many of us have remained silent for the fear of repercussions. We can no longer stand by silent." Also, er sagt mal, es gab schon eine Kultur der Angst vorher und man sieht erst jetzt, was passiert, wenn man gegen ihn aufsteht. "We believe that the board of directors has a duty to investigate these allegations thoroughly and take appropriate action. We urge you to," Doppelpunkt, dann kommen 3 Punkte, "expand the scope of Emmett's investigation to include," also Emmett, der neue CEO, "expand the scope of Emmett's investigation to include an examination of Sam Altman's actions since August 2018, das ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo die zur For-Profit wurde, when OpenAI began transitioning from non-profit to for-profit entity. Zweitens, issue an open call for private statements from former OpenAI employees who resigned, were placed on medical leave or were terminated during the period. Also die Meinung der Leute, die abgehauen sind. Ne? Das könnten die Anthropic Founder sein, Leute, die aus anderen Gründen, wie gesagt, teilweise medizinischen Gründen gehen sollten, dass man die nochmal hört. Und dann protect the identities of those who come forward to ensure they are not subject to retaliation, also Vergeltung, or other forms of harm. We believe that a significant number of OpenAI's employees were pushed out of the company to facilitate its transition to a for-profit model. This is evidenced by the fact that OpenAI's employee attrition rate between January 2018 and July 2020 was in the order of 50%. Es sind 50% der Leute zwischen 18 und 20 weggegangen. Das sind vermutlich frühere Idealisten, die es dann nach diesem Wechsel auf dem For-Profit- oder Cap-Profit-Modell das alles nicht mehr so cool fanden. Also er hat diese Firma mehr oder weniger bereinigt, oder sie hat sich selbst bereinigt in so einer Art adversen Selektion, dass Leute, die damit nicht leben konnten, gegangen sind. Throughout our time at OpenAI, we witnessed a disturbing pattern of deceit and manipulation by Sam Altman and Greg Brockman, driven by their insatiable pursuit of achieving artificial general intelligence, AGI. Also sie sagen, sie haben ein erschreckendes Muster von, also deceit ist Täuschung, genau, Täuschung. Also Täuschung oder Betrug könnte man auch, aber ich glaube Täuschung ist die bessere Übersetzung hier. Also witness disturbing pattern of deceit and manipulation. Also Sam Altman und Greg Brockman, der Mitgründer, haben die Leute manipuliert und getäuscht, um sozusagen schneller bei AGI voranzukommen, das ist die Unterstellung. Und man muss davon ausgehen, dass das sind jetzt Leute, die entlassen wurden und die auf dem anderen Lager waren. Ne? Die es natürlich entweder zu konservativ waren, zu vorsichtig oder aus irgendeinem anderen Grund natürlich jetzt auch Gründe für eine Anschuldigung haben. Their message, however, raised serious doubts about the true intention and the extent to which they generally prioritize the benefit of all humanity. Also er sagt, sie haben nicht die Ursprungsmission von OpenAI im Kopf dabei. Many of us initially hopeful about OpenAI's mission. Also das ist die Mission, wie gesagt, benefit of all humanity, benefit for all of humanity. Chose to give Sam and Greg the benefit of the doubt. However, as their action became increasingly concerning, those who dared to voice their concerns were silenced or pushed out. The systematic silencing of dissent created an environment of fear and intimidation, effectively stifling any meaningful discussion about the ethical implications of OpenAI's work. Also weil sie Angst hatten und so getäuscht wurden, wurden Leute rausgeschmissen, wenn sie ihre Stimme erhoben haben, was dafür gesorgt hat, dass niemand mehr getraut hat, ernsthafte Diskussionen zu führen über die Sicherheit oder die ethischen Implikationen von OpenAI. We provide concrete examples of Sam and Greg's dishonesty and manipulation, including Doppelpunkt. Jetzt kommen ein paar Punkte, wo sie sagen, die sie ihnen vorwerfen als so ein Beispiel für, dass sie nicht ehrlich waren. Erstens, Sam's demand for researchers to delay reporting progress on specific secret research initiatives, which were later dismantled for failing to deliver sufficient results quickly enough. Those who questioned this practice were dismissed as bad culture fits and even terminated some just before Thanksgiving 2019. Also bei Geheimprojekten hat er offensichtlich Leute gebeten, die den Fortschritt nicht realitätsgetreu weiterzugeben, wahrscheinlich um keine Alarmglocken zu provozieren. Leute, die nicht mitmachen wollten, wurden gefeuert. Dann Greg's use of discriminatory language against a gender transitioning team member, despite many promises to address this issue, no meaningful action was taken, except for Greg simply avoiding all communications with the affected individual, effectively creating a hostile work environment. This team member was eventually terminated for alleged underperformance. Das ist jetzt der zweite Punkt. Ich weiß nicht, ob das der wichtigste ist, aber dieser Greg, der Co-Founder, hatte offenbar ein Problem mit jemandem, der da sein Geschlecht gewechselt hat oder in irgendeiner anderen Gender Transition ist. Und daraufhin wurde ihm der Umgang mit dieser Person verboten, aber ansonsten gab es irgendwie keine gute Lösung dafür. Wenn das jetzt mich lässt das ein bisschen an der Ernsthaftigkeit des Briefs zweifeln, ehrlich gesagt, wenn das der zweitwichtigste Punkt ist, der sozusagen investigated werden soll. Aber gut, vielleicht ist den Leuten jetzt explizit das Gender-Thema sehr wichtig. Prinzipiell ist mir das auch, aber ich glaube, in diesen größeren Belangen ist das jetzt das Missverhalten, mit dem ich wahrscheinlich noch am ehesten leben könnte, aber auch wenn ich es für falsch halte. Dann Sam directing IT and operations staff to conduct investigations into employees, including Ilya, without the knowledge or consent of management. Also er hat Leute quasi gebeten, Investigations über gewisse Employees zu machen. Also vielleicht, keine Ahnung, was die Kommunikation am Arbeitsplatz oder was auch immer, inklusive seines Co-Founders Ilya, den er da hat ausspielen lassen anscheinend. Sam's discreet yet routine exploitation of OpenAI's non-profit resources to advance his personal goals, particularly motivated by his grudge against Elon, following their fallout. Also offenbar Sam regelmäßig quasi für seinen eigenen Vorteil die Ressourcen von OpenAI's non-profit resources genutzt. Weiß jetzt nicht, warum man hier Elon Musk anspricht. Der hat es wiederum geteilt, wie gesagt, auf Twitter. Dann the operations team's facet acceptance of the special rules that apply to Greg navigating intricate requirements to avoid being blacklisted. Brad Lightcap's unfulfilled promise to make public the documents detailing OpenAI cap profit structure and the profit cap for each investor. Sam's incongruent promises to research projects for compute quotas, research interest, distrust and filing. Also der Brief fängt irgendwie an und stellt die Reputation von Sam und Greg krass in Frage. Und dann kommen aber, wie gesagt, auch wenn es vielleicht alles so ein Fehlverhalten ist, aber jetzt nicht die Sachen, die die Öffentlichkeit wirklich interessieren, ehrlich gesagt. Also es ist mein Judgment, vielleicht gibt es Leute, die es unheimlich schlimm finden, aber das sagt, glaube ich, viel über den Charakter von Sam Altman und Greg Brockman aus. Aber
ich finde es jetzt überhaupt nicht überraschend. Also ich habe es jetzt im Vorhinein nicht gelesen, habe es irgendwie nicht gesehen, aber am Ende haben die ja einfach einen Pivot gemacht aus, hey, wir haben hier eine Idee, wir glauben, da muss drauf geforscht werden und wir werden aus dem Forschungsprojekt machen wir jetzt eine Company.
Ja.
So, und das, also mal angenommen, im Fraunhofer entsteht was, über 5 Jahre und danach sagst du so, das ist jetzt so heiß, daraus bauen wir ein Produkt. Dann wird es da auch Bewegungen geben. Ja.
Es geht natürlich darum, wie das passiert, ne, und sagen, wie die sich dabei sagen, als Management verhalten. Aber ich will das nicht bagatellisieren, ne, aber das könnte ja auch das Psychogramm jedes Silicon Valley Founders sein, das, was man darunter liest. Also wer hat nicht Angestellte, die sagen, sie wurden aus Performancegründen gefeuert, vermuten aber andere Gründe. Und wie gesagt, man liest hier eine Seite, bin mir sicher, da ist Wahrheit, viel Wahrheit drin. Aber würde man deswegen Leute feuern, dann hätten viele Silicon Valley Firmen keine Chefs mehr, glaube ich, oder viele Firmen überall auf der Welt. Von daher ist es vielleicht so, um die Person zu verstehen, dass Sam eben nicht so charismatisch ist, wie man glaubt, sondern durchaus auch so ein, oder dass er kein so großart, oder dass er die Zustimmung seiner Mitarbeiter eventuell nicht hat, weil er so ein großartiger Leader ist, sondern weil er die Leute, glaube ich, so spaltet, dass manche Leute die Firma verlassen oder verlassen müssen. Und die bleiben, eventuell dann aus finanziellen Motiven bleiben oder ihn tatsächlich so großartig finden. Aber kommen wir zu dem Thema Safety, was wir jetzt hier nur so beiläufig drin gelesen haben. Zurück, wie gesagt, Q-Star ist eben dieses neue Projekt, wo es da diese wo die Wissenschaftler dachten oder glauben, der Auffassung sind, sie haben Durchbrüche gemacht, die sie dem Board in seiner Funktion als Bewahrer sozusagen der Integrität der Menschheit, wenn man so möchte, weiterleiten müssen. Und wie gesagt, jetzt kann man sagen, irgendwie, das ist halt nur Mathe oder so, warum ist es so besonders, aber ich glaube, man muss immer sehr genau verstehen, sozusagen, was diese Anzeichen sind. Da hatte ich quasi gestern auf der Konferenz, gab es eine sehr gute Keynote, ne? Also ich war wirklich gut, ich kann mir rhetorisch da 10.000 Sachen abschneiden, es gab frenetischen Applaus, war super gut, aber die hat sehr so oft das Thema abgestellt, wir müssen uns unsere Menschlichkeit bewahren, in Kreativität kann uns die AI nicht schlagen, schaut mal, die kann nicht mal einen dreckigen Witz schreiben oder ein Pornotitel darf sie nicht schreiben, weil sie irgendwie gehandicapt ist. Und sowieso Kreativität, da sind wir ganz einzigartig als Mensch und so. Und ich glaube, den Fehler, den wir machen, also A, es ist vollkommen egal, was diese AI jetzt gerade kann. Sondern also alles, was man beobachten, es gibt zwei Dinge, die man beobachten sollte. Das eine ist, was sie in diesen letzten irgendwie 18 Monaten oder meinetwegen auch 5 Jahren seit dem Transformer-Paper, was die Geschwindigkeit der Entwicklung ist. Und dann sagen, wenn man das extrapoliert, wo kommt man dahin? Mein Gefühl ist, die Leute, die jetzt, und ich meine, wie gesagt, das hat großen Anklang gefunden, ne? Zu Recht, weil es A, ein guter Vortrag war, wobei ich inhaltlich eben sagen, anders argumentieren würde. Nämlich, du kannst jetzt natürlich sagen, du hast hier einen 3-Jährigen, der dich im Schach schlägt, aber der kann ja noch kein Auto fahren und ich kann ihn verkloppen, dann hält er das Maul. So. Also, warum sollte ich jetzt Angst vor dieser AI haben? So geil ist das alles nicht. Mein Argument ist, du hast einen 3-Jähriger, der dich im Schach schlägt, der den LSAT-Test schafft, der dich im Bio- und Chemietest schlägt, der das Anwaltsexamen besser schafft als die meisten Menschen, der sämtliche Informationen der Welt im Speicher, im Kopf eigentlich hat, der besser Bach, Beethoven, Backgammon spielen kann als du, besser malen als Botticelli und Hieronymus Bosch und Edvard Munch zusammen und wir lachen den aus. Oder die. Das ist doch, also wir sollten uns fragen, wenn du das mit 3 Jahren oder als dann sehr junges, sehr junge Technologie, sehr junges Modell schaffen kannst, was kannst du mit 18? Wie fucking mächtig wird das mit 18 sein? Und ich will gar kein großer AI-Doomer sein, aber also wer das belächelt irgendwie, weil es noch keine Witze erzählen kann oder weil es hier mal einen Fehler macht, ich glaube, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr naiv. Sondern du musst einfach die Entwicklung sehen, die Fähigkeitssprünge quasi, die es gemacht hat, allein in den letzten 6 Monaten. Und wenn du das nur weiterdenkst, dann musst du doch fucking scared sein. Und wie gesagt, so kleine Durchbrüche, wie die jetzt da eventuell reported wurden, können halt dann im nächsten Jahr schon angewendet auf mehr Sachen deutlich größere Auswirkungen haben. Im Moment sind diese Modelle ja noch unheimlich, also wenn du glaubst, diese AI wird niemals wirklich gut sein und Menschen ersetzen, dann musst du glauben, dass die Hardware sich nicht weiterentwickelt, dass die Software sich nicht weiterentwickelt, dass die Daten nicht besser werden. Und wenn du überlegst, wie ineffizient diese Modelle jetzt gerade noch lernen, ne? Also um einfache Matheaufgaben zu beantworten oder um Hund von der Katze zu unterscheiden, müssen die Millionen von Bildern angucken. So, das kriegt irgendwie ein Kind, ein dreijähriges Kind, kriegt das deutlich schneller hin. So, das sieht 3-4 Mal eine Katze, 3-4 Mal einen Hund und weiß, das eine ist eine Katze, das andere ein Hund. Sozusagen in dieser Abstraktion, spitze Ohren, keine Ahnung, oder langes Fell oder bellt und miaut, so, irgendwie kriegen wir das deutlich schneller hin. Vielleicht, weil, sagen wir, die Tonspur auch haben oder so. Aber jetzt überlegt man, natürlich wird irgendwann, werden AI-Modelle auch dahin kommen, effizienter zu lernen. Also, dass sie halt nicht mehr 1 Million Bilder brauchen, sondern dass sie vielleicht doch, sagen, so schnell Dinge, sagen, abstrahieren können wie der Mensch oder zumindest einen deutlichen Schritt in die Richtung machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, als würdest du sagen, schau dir doch mal das erste Auto an. Weißt du, wie das erste Auto aussah von Renault oder so, diesen Wagen mit den großen Speichenrädern oder die erste Suchmaschine, die erste Website. Und dann hättest du aufgrund dessen das Internet ausgelacht. Ja, haben Leute gemacht bestimmt damals. Aber ich glaube, so dumm ist das heute, Leuten zu erzählen, was ChatGPT alles nicht kann. Abgesehen davon kann ChatGPT, also du kannst ja eine Anwendung bauen, die Witze besser erzählen kann. Du musst einfach nur ein paar sozusagen Schrauben rausnehmen aus ChatGPT, die das künstlich begrenzen gerade, und das kann die dreckigsten Witze der Welt erzählen. Und ein Beispiel war so, das kann kann nicht gut Titel für Pornoproduktion schreiben, weil es auch da ausgebremst wird quasi und es nicht darf. Aber das zeigt ja nur sozusagen, dass es falsch angewandt wurde, weil tatsächlich kann es ganze Pornofilme drehen inzwischen. So. Und natürlich kann es auch gute Titel dazu schreiben, wenn du sagen, eine spezialisierte Anwendung oder ein spezialisiertes Application Layer auf ein Foundation Model baust. Von daher, wie gesagt, ich will kein Doomer sein, aber dass das so schnell so mächtig wird, finde ich vollkommen unfraglich, ehrlich gesagt.
Also, und wie gehst du damit um? Also was bedeutet das?
Ich genieße die Zeit, die mir verbleibt auf diesem Planeten. Nein, wirklich. Also die einzige Frage ist, wie lange wir das sozusagen in Schach halten können. Aber da ist ja wie das Problem, du brauchst ja nur 1-2 Bekloppte. Also du kannst dich noch so sehr als Menschheit verbünden. Und selbst wenn du so einen atomaren Abrüstungstreaty hinbekämst oder so, wie gesagt, du brauchst nur einen Typen in Nordkorea, der das anders sieht, theoretisch, und das mal freilässt, irgendein Open-Source-Modell. Also jetzt stürzt euch nicht aus dem Fenster, ich bin immer viel zu skeptisch bei so Sachen, aber ich glaube auch nicht, dass das alles morgen passiert, aber ich glaube, dass die Richtung und die Geschwindigkeit ist so absehbar. Also wann hat sich denn mal was verlangsamt in der Geschwindigkeit, was technologisch bedingt ist? Wenn du die Zeitachse der Menschheit oder sagen nur die letzten 6000 Jahre irgendwie seit den Pyramiden oder so anschaust, dann hast du doch eine krasse Beschleunigung zum langen Ende hin. Also für mich ist es relativ klar, dass das Allermeiste, was ein Mensch kann, ein Modell können wird demnächst. Und die Frage ist nur sozusagen, wie gut schafft es den Übergang in die reale Welt? Jetzt kannst du sagen, ich glaube ganz am Anfang von einem Jahr oder so haben wir darüber geredet, dass du eigentlich IoT und das Internet voneinander trennen musst, damit das keine Maschinen bedienen kann. Aber dann, wie gesagt, es muss ja nur per Facebook irgendeinem irgendwie minderbemittelten Typen sagen, erklären als Chatbot, dass er für ihn die Maschine anmachen soll. Das findest du ja auf jeden Fall. Also es geht gar nicht zu trennen. Du musst also von den, das AI von Maschinen zu trennen ist ja noch relativ einfach, aber AI von den Menschen zu trennen und die Menschen sozusagen zu willigen Gehilfen zu machen, weil sie ihnen einfach, ne, die AI kann einfach sagen, ich schicke dir 3 Ether, wenn du jetzt mal hier die drei Substanzen in einem Labor zusammenschüttest und guckst, was passiert, und zack, hast du wieder ein neues Virus. Grüße nach China. Also ich bin schon relativ besorgt, ja, ehrlich gesagt. Und aber trotzdem ist all das richtig, sozusagen was wir letztes Mal erklärt haben, was Vinod Khosla sagt. Es ist unethisch, AI nicht weiterzuentwickeln, weil du fahrlässig in Kauf nimmst, dass Menschen nicht zu besserer Bildung, besserer medizinischer Versorgung, besserer Ernährung kommen. Weil auch das natürlich AI lösen kann. Wenn sie so capable ist, wie ich gerade beschrieben habe, dann wird sie natürlich ganz viele Probleme, die wir haben, auch lösen. Deswegen wäre es ebenso unverantwortlich, sie nicht weiterzuentwickeln. Das heißt, das Beste, was wir machen können, ist zu hoffen, dass wir alle responsible sind. Wie wahrscheinlich ist das schon? Und es responsible weiterzumachen. Aber ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich, wenn du dir anschaust, wie die Menschheit halt andere Ressourcen in der Vergangenheit verwaltet hat. Schönes Wochenende, schönes Thanksgiving-Wochenende euch noch. So, das war's für heute. Glück, da ist auch kein Schild geworden. Und ich überlege gerade, welchen Ausgang er nimmt.
Ja, versucht man sich gut auf eine Folge vorzubereiten und dann kommst du damit. Ja, die nächste Frage wäre, ob jetzt alle AI-VCs entspannt Thanksgiving feiern konnten am Donnerstag. Weil es wurde ja jetzt schon gefeiert, dass alles wieder beim Alten ist.
Ja, ich würde sagen ja und nein. Also die bei OpenAI investiert sind, für die ist natürlich erstmal das bestmögliche Result, weil die hätten sicherlich alles verloren. Wäre jetzt irgendwie eine Kombination von Sam und Microsoft passiert oder so. Aber vielleicht muss man sich eben auch fragen, ob man eben in Foundation Models investieren kann und sollte. Und ich meine, wenn es jetzt so weitergeht, wie lange wird es dauern, bis die, also sagen wir mal, dass, warum will OpenAI eigentlich, dass ihre Durchbrüche public werden? Warum erfahren wir nicht die Gründe dafür? Ich sag dir einen Grund. Wenn du jetzt entweder erfährst, was die Diskussion war über Sicherheit, die es da gab, oder du erfährst, was die Wissenschaftler in diesem Q-Star-Brief gemeldet haben, genau den Wortlaut, was denkst du, wie lange dauert es, bis demokratische Politiker sagen, wir wollen die Kontrolle über, das ist hier definitiv fucking zu gefährlich für die private Wirtschaft, wir wollen die Kontrolle über das. In Europa sowieso, und eigentlich auch in den USA wahrscheinlich.
Also kriegt Sam jetzt die Regulierung, die er immer haben wollte, aber halt jetzt richtig reguliert.
Ich glaube, das ist eine Gefahr. Also, und ich würde argumentieren, dass, ja, aber ich neige dazu, habe ich noch nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber ich neige dazu, dass es Aufgabe von Politik ist, solche Gefahren auch zu regulieren, ganz sicher. Ob sie das besser kennen als die Firma selber, ist eine Frage. So, und solltest du deswegen jetzt jede AI-Firma so regulieren? Das würde ich jetzt nicht, das ist ja das Problem, dass daraus geschlossen wird, dass jeder, der irgendwo in seinem kleinen Firma eine AI baut, mit der man erkennen kann, ob ein Hamster einen Nierenstein hat, dass die dann auch so reguliert werden soll, das wiederum ist extrem schädlich für Innovation, glaube ich. Aber ich glaube, du wirst in den nächsten 2 Jahren sehr viel Sehnsucht von der Politik sehen. Also, es mangelt an Transparenz, das ist ein Riesenproblem. Ich meine, das wäre vielleicht ein guter Mittelweg, dass du erstmal sagst, wir lassen euch forschen unter gewissen Sachen, dass sagen, spätestens, wenn ihr Sachen auf den Markt lasst, vielleicht wollen wir nochmal jemanden haben, einen Counsel, der rüberschaut. Aber vor allen Dingen wollen wir erstmal die Transparenz haben. Und da hat die Firma jetzt, also wenn irgendwas die letzte Woche gezeigt hat, dass es an Transparenz komplett mangelt. Sowohl intern in der Firma schon, dass nicht alle den gleichen Stand hatten, insbesondere dass die Board Observer, die eigentlich sagen, die Firma beaufsichtigen sollen, und dann die Öffentlichkeit schon gar nicht. Und das, als Bürger finde ich das kompliziert. Wenn man davon ausgeht, wie dass diese Technologie so mächtig ist, wie ich glaube, dann finde ich es uncool.
Oder wenn sie reguliert werden, dann wäre das ja so ähnlich wie Microsoft damals, als sie diesen ganzen Case hatten. Dann sind sie ja so komplett gelahmt. Also dann können sie ja nichts mehr machen. Wenn jetzt einmal sagt, wir gucken uns das jetzt mal genau an, dann ist die Innovation bei OpenAI komplett weg und du könntest argumentieren.
Oder überall, ja.
Ja, du könntest argumentieren, okay, dann verlieren wir, also Amerika verliert dann das Wettrennen in der AI, weil sie als erstes richtig reguliert werden, während andere Länder halt weitermachen.
Genau, das wird das Argument sein, natürlich. What if China?
Und das werden die Amerikaner nie zulassen.
Höchstwahrscheinlich.
Also es ist einfach ein Rat Race.
Ja, und gestern habe ich hier noch ein gutes Beispiel gesagt, das ist ein bisschen die erste Atombombe, ne, auf Hiroshima und Nagasaki. Einerseits, wie hättest du dich gefühlt, wenn dir keiner gesagt hätte, was da eigentlich passiert ist? So, ja, da sind mal 50.000 Menschen an einem Tag umgefallen oder ich glaube noch mehr und niemand sagt dir, was das eigentlich war, was da gebaut wurde. Und das andere ist, dass heutige Wasserstoffbomben natürlich auch viel 1000, 2000 Mal stärker sind als das. Und ich glaube, eine ähnliche Entwicklung werden wir bei AI sehen. Nur, dass es, ich überhaupt nicht sehe, dass es zu irgendwelchen so Rüstungsverträgen oder so zwischen China und USA kommen wird, dass man das beides gleichermaßen reguliert, weil China ist hinten dran, die wollen aufholen. Die USA sind vorne, die wollen weiter Vorsprung behalten, was natürlich dann für einen eventuellen militärischen Konflikt unheimlich wichtig sein wird. Und einerseits wird das natürlich die Forschung und Entwicklung super stark vorantreiben, aber es wird eben auch die Risiken sehr, sehr schnell. Und wie gesagt, ich bin nicht dafür, deswegen irgendwie jetzt aufzuhören mit der AI oder es super stark zu verlangsamen oder so, sondern ich sehe schon das Argument, so das Accelerism-Argument, dass es unverantwortlich wäre, diese Durchbrüche nicht zu machen, sehe ich schon auch sehr stark. Und es ist natürlich, als jemand, der mit der Welt, in der wir jetzt leben, relativ so content ist und natürlich so unser Leben ist einigermaßen gut, glaube ich, oder sagen wir sollten sehr dankbar dafür sein, wie wir leben. Und für uns ist es natürlich einfach zu sagen, nee, lass mal hier ein bisschen langsamer fahren, ich mag mein Leben doch. Aber es gibt natürlich Leute, für die das der Ausstieg aus der Armut sein kann und die haben natürlich das Recht. Und wenn du wirklich an Effective Altruism glaubst, dann musst du eigentlich auch das als These akzeptieren, dass du mehr Menschen hilfst, wenn du das ermöglichst als Technologie, als wenn du es zum Schutz einiger weniger quasi und selbst wenn es zum Schutz aller ist, angeblich begrenzt. Ansonsten, es gab noch die Debatte sozusagen, ist OpenAI eine For-Profit, Non-Profit oder Cap-Profit Company? Und George Lee Orosz, der Pragmatic Engineer heißt, glaube ich, sein Newsletter, hat es mal ausgerechnet. Also er geht auf, man weiß ja, dass es so eine 100x-Cap gibt, ne? Also du kannst maximal 100x deines Investments rausbekommen. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, es ist sowohl für einen VC als auch für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ein vollkommen akzeptables Ergebnis. Dass man mehr als 100x macht, ist sowieso die große Ausnahme. Das heißt, das ist ein Cap, der für die Investoren nicht spürbar ist und trotzdem kann die Company behaupten, sie sind noch keine For-Profit-Company. Und der George Lee rechnet dann quasi vor, dass er jetzt schon 12,3 Milliarden laut Deal Room, ich glaube sogar ein bisschen mehr, in die Firma reingeflossen sind und dass der Profit Pool, der damit schon Leuten versprochen wäre, 1,2 Trillion, also 1200 Milliarden Dollar. Weißt du, also 12 Milliarden sind reingeflossen, das Hundertfache wären 1200 Milliarden oder 1,2 Trillion. Also das wären die Ansprüche der jetzigen Investoren schon und es wird wahrscheinlich noch mehr Geld brauchen an die Gewinne aus OpenAI. Dann rechnet er außerdem, dass zum Beispiel Amazon hat insgesamt der ganzen Lebenszeit erst 100 Milliarden erbracht, Google hat 400 Milliarden, Microsoft 534 Milliarden und Apple in 50 Jahren ganze 700 Milliarden, also ungefähr die Hälfte davon verdient. Das heißt, entweder würde es super lange dauern, bis das Geld tatsächlich kommt oder es wäre eventuell nie erreichbar, diesen Profit Cap überhaupt zu erreichen. Wobei man fairer sei, also man kann es auch anders rechnen, ne? Du kannst auch sagen, Microsoft hat eigentlich im letzten Jahr schon 95 Milliarden Operating Cashflow. In 50 Jahren hast du allein durch Inflation eine Versiebenfachung dieses Cashflows in Dollar gemessen. Jetzt werden die Investoren natürlich nicht 50 Jahre auf ihr Geld warten wollen. Aber du kannst natürlich irgendwann eine Sonderdividende, sagen wir mal, OpenAI wird 4, 5 Trillion wert, was nicht unmöglich wäre, wenn es die Traktion behielte. Dann kannst du natürlich irgendwann eine Sonderdividende zahlen, in Höhe von einer Viertel der Firmenbewertung an die Mitarbeiter und Investoren zurück. Verschuldest die Firma dementsprechend und zahlst es aus dem Cashflow zurück. Ich glaube, so unmöglich, wie er das erscheinen lässt, ist das gar nicht. Obwohl 1200 Milliarden natürlich erstmal ein hohes Profitversprechen ist, so die Investoren noch daran glauben, das auch durchzumachen. So, hätten wir damit jetzt eigentlich alle. Was gibt's sonst Neues von OpenAI?
Gibt's was Neues über den CEO seit Sonntag? Also Emmett Shear, ist der irgendwie jetzt wieder zu, hat der seinen Job noch oder?
Ja, es waren auf jeden Fall die, es gab ja erst die Mira für 2 Tage und dann ihn für 1 Tag. Das heißt, innerhalb von einer Woche hat die Firma vier verschiedene CEOs gesehen. Wobei drei, wenn man es genau nimmt, weil es der gleiche wieder zurückgekommen ist. Nee, aber der hat sich sehr dankbar gezeigt, dass ihm das Vertrauen gegeben wurde und war sehr offen. Also man lobt ihn auch sehr stark dafür, dass er so offen war, quasi die beste Lösung oder vermeintlich erstmal beste Lösung zu finden. Auch Satya Nadella ist voll des Lobes, können wir auch kurz mal. Der hat am 22. November, sozusagen nachdem klar wurde, dass das alles gut geht oder dass OpenAI wieder reetabliert wird, schreibt er, also Sam Altman hatte getweetet, I love OpenAI and everything I've done over the past few years has been in the service of keeping this team and its mission together. When I decided to join Microsoft on Sunday evening, it was clear that it was the best path for me and the team. With the new board and Satya's support, I'm looking forward to returning to OpenAI and building on our strong partnership. Und das wiederum hat Satya retweetet und sagt, we are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is the first essential step on the path to more stable, well-informed and effective governance. Das müsste man jetzt erstmal noch beweisen. Sam, Greg and I have talked and agreed. They have a key role to play along with OpenAI leadership team in ensuring OpenAI continues to thrive and build on its mission. We look forward to building on our strong partnership and delivering the value of this next generation of AI to our customers and partners. Also die sind alle ganz happy. Wie gesagt, ob die Governance-Struktur jetzt besser ist, also du hast diese Patt-Situation aufgelöst und diesen Zwist, aber ob jetzt das neue Board Sam Altman besser kontrolliert, das ist, würde ich sagen, noch sehr fraglich. Ich bin gespannt, wann, also es muss ja irgendwie dieser Brief ans Board durchsickern. Und vor allen Dingen, dass der nicht durchsickert, dass niemand, also es macht mir ja so ein Unbehagen, dass selbst die, also du hast verfeindete Leute, wo jeder Interesse hat, irgendwelche Informationen zu leaken eigentlich. Und es auch schwer auszumachen wäre, wer geleakt hat, weil so viele Personen inzwischen da mitgesprochen haben. Und dass die alle aber wissen, dass ich habe, also guck mal, so eine Helen Toner oder die andere Frau, die haben allen Grund, jetzt disgruntled zu sein wahrscheinlich. Und trotzdem liegt nicht aus Versehen dieses Dokument und die Security Concerns, über die sie gesprochen haben in den letzten Wochen.
Die haben einfach zu viel Angst vor den Konsequenzen.
Ja, du weißt doch nicht, was, überleg auch mal, was die Packages waren dafür, dass du vom Board zurücktritt, ne? Das wahrscheinlich, also ich bin mir sicher, dass es da einen sehr goldenen Handschlag gab. Aber also mir macht das Sorgen, ehrlich gesagt. Ich mag Intransparenz nicht und ich glaube, es ist, da gebe ich Elon Musk auch vollkommen recht, obwohl er wiederum eigene Interessen hat, das zu sagen, aber ich glaube, die Menschheit verdient, da die Transparenz zu bekommen, wenn die Firma an so einer wichtigen Sache arbeitet und sich gerade seines Aufsichtsgremiums entledigt hat und noch nicht 100% klar ist, ob es ein besseres Aufsichtsgremium geschaffen hat. Und sowieso hat sie gerade bewiesen, dass das Aufsichtsgremium eigentlich nicht so viel zu sagen hat.
Lass uns von OpenAI zu Block gehen. Räumt Jack jetzt Block auf oder hat er einfach nur realisiert, dass er endlich einen CTO für seine Tech-Firma braucht?
Achso, das hast du ganz vergessen. Das ist ja, das war Under the Fold. Das habe ich nicht gesehen. Musst du mir erzählen. Erzähl du mal. Das ist auch ein Briefchen, oder?
Ist auch ein Brief, der ist geleakt und Jack Dorsey, der Gründer von Twitter, auch mal CEO und vor allem Gründer und CEO von Block, ehemals Square, ist mit seiner Company Culture nicht so ganz happy und findet die Performance Management Practices überbewertet. Also wird jetzt wieder Annual Feedback Cycles sollte es eigentlich geben, aber das würde das Management viel zu viel verlangsamen und es wäre nicht auf Exzellenz getrimmt und alles und jetzt soll alles schneller, individueller werden. Das hat mich so ein bisschen an Facebook erinnert, als sie so klar im Management irgendwie aufgeräumt haben. Also mehr und mehr effizienter. Es gibt auch keine Pips mehr. Weißt du, für was Pips steht?
So irgend so ein 360-Grad-Performance-Ding, oder?
Ja, genau, Performance Improvement Plans. Ach so, genau, ja. Die werden abgesetzt und dann gibt es einen vierten Punkt und der ist schon fast lächerlich. Er sagt, es gibt jetzt einen CTO. Also Titel wären irgendwie nicht wichtig und so, aber hier einer, der auch sofort sein LinkedIn geändert hat, ist jetzt Chief Technology Officer. Der war vorher 8 Jahre bei Square. Und jetzt irgendwie dann Chief Scientist bei Block und ist jetzt CTO. Schon ein bisschen verwunderlich, dass sie jetzt merken, okay, wir brauchen irgendwie ein bisschen CTO. Aber sie wollen auf jeden Fall schneller, besser entwickeln und Sachen voranbringen. Also man scheint nicht so ganz happy zu sein damit, dass es irgendwie zu viel Mittelmanagement oder Management gab, die Sachen verlangsamt haben, und arbeitet jetzt an der Organisation, um wieder effizienter zu werden.
Ja, und ich meine, wenn du gesehen hast, was aus Twitter geworden ist, also noch unter Jack Dorsey meine ich, dann gibt es ja durchaus auch gibt es gute Gründe, um seinem Organisationsaufbau zu misstrauen. Also Twitter war ja jetzt keine High-Performance-Organisation. Das muss man fairerweise ja schon sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das jetzt ist, aber vorher war es das ganz sicher nicht, würde ich sagen. Und warum sollst du glauben, dass Block besser geführt wird als Twitter? Frage ich mich gerade als Block-Aktionär. Kann man sich schon überlegen. Aber offenbar packt das ja immerhin an.
Ja, hätte man es so öffentlich gemacht, er hat es ja nicht öffentlich gemacht, aber er versucht es aufzugeben. Mal gucken, sie müssen ja jetzt irgendwann auch announcen, es wird ja auch so klar gesagt, hey, wenn du nicht in diese Richtung gehen willst, dann verlass die Firma bitte so, alle sollen, es geht jetzt nur noch um Excellence und um Engineering, wahrscheinlich kommt jetzt damit einher, dass es ja schon einen großen Teil an Layoffs geben wird, oder? Wenn du sowas machst, dann, oder wenn sowas announced wird, dann wird da aber ja bestimmt auch ein bisschen Bewegung sein.
Sie hatten ja schon den europäischen Markt, glaube ich, oder Deutschland auf jeden Fall, stark verkleinert oder eingestellt, ne? Also.
Oh ja, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, auf der wir waren.
Ja, also es gibt schon so erste Maßnahmen. Und andererseits, ich meine, es ist die beste Woche, um irgendwelche Dokumente zu leaken. Also wenn du irgendwie Dreck am Stecken hast, ist das auf jeden Fall die Woche, wo du das mal schnell, wo das unter allen anderen News untergeht, glaube ich. Ich wollte dich fragen, was jetzt nachdem der so treffgenau vorausgesagt hat, dass Sam Altman zurückkommt, was jetzt seine weitere Prognose ist. Also werden wir innerhalb der nächsten zwei Wochen noch erfahren, was der Grund für der wirkliche Grund für sein Ausscheiden war, also echte Kommunikation. Wird das Board noch erweitert? Ist das Drama damit vorerst zu Ende, oder?
Ich glaube, das Drama ist jetzt bis Ende des Jahres zu Ende.
Das heißt, es wird jetzt weiter durchregiert einfach?
Es wird jetzt einfach weiter gebaut, weiter durchregiert und so, und dann wird Weihnachten gefeiert und danach kommt vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was raus. Aber es wird sich keiner so richtig trauen, irgendwas dagegen zu machen.
Und ist OpenAI jetzt in einer besseren oder schlechteren Situation aus deiner Lage?
Wirtschaftlich wahrscheinlich besser.
Und aus Sicht, und als Bürger?
Ich glaube an diese ganze Bürgernummer nicht. Das ist doch alles nur PR von denen. Also, wann war schon mal eine Firma wirklich daran motiviert, die Welt zu retten oder besser zu machen?
Das heißt, die Wirtschaft hat Sam Altman nur dort eingeführt, um das einzige Non-Profit der Welt, was über großartige Technologie verfügt hat, kaputt zu machen oder in den Wirtschaftssektor zurückzuziehen?
Ich glaube, Sam hat das einfach von vornherein schlau durchdacht, dass er halt die Leute motiviert mit Sinnhaftigkeit und wir wollen was Gutes tun und alles, und hat das Ding umgedreht in voll für Profit, und es ist halt einfach seine Story. So, und es wird, also ich sehe da jetzt nicht so den Weg, also so die wahnsinnig große Überraschung aus der ganzen Sache. Die bauen krasse Technologie, wobei auf dem Dev Day es auch nicht immer so wahnsinnig krass ist. So, und das Ding, der spielt das Silicon Valley Playbook so wahnsinnig gut, und es wird in zwei Richtungen gehen. Entweder es ist halt wirklich krasse Technologie oder es ist halt ein krasses Luftschloss. Und das werden wir in den kommenden 12 Monaten herausfinden. Aber ich sehe es überhaupt nicht so negativ wie die. Also was mir die Menschheit gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, dass wir uns einfach an alles irgendwie, mit allem irgendwie klar werden. Vor fünf Jahren haben wir uns, ja klar.
Ich würde das komplette Gegenteil sagen, aber jetzt erzähl weiter.
Ja, du bist halt so mega, mega, mega negativ. Aber also ich meine, vor fünf Jahren haben wir uns alle eingesperrt wegen Corona und haben gedacht, die Welt geht zu Ende. Aktuell hat jeder Corona, es interessiert überhaupt keinen Menschen mehr. So, und das wird mit AI genauso sein. So, wir auch.
Ja, aber also unsere Hirne haben sich null, diesen, zum Beispiel TikTok, sind wir komplett ausgeliefert.
Wie?
Also ich glaube nicht, dass die Menschen sich gut an Technologie adaptieren. Vor allen Dingen, weil es so früher irgendwie, als das Licht kam oder Elektrizität oder Ackerbau oder so, da hattest du einfach mal 4 Generationen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Irgendwie nach und nach. Und jetzt kriegst du halt innerhalb von einem Leben einfach 3, 4 super harte Durchbrüche, die dein Leben signifikant verändern. Vom Smartphone
über das Social Media über
ja jetzt. Du musst sie ja nicht nutzen. Ja, klar, geh nach Nepal oder zieh nach Neuseeland oder was.
Nein, aber also TikTok musst du nicht nutzen. So, wenn du da eine Stunde Zeit oder 3 Stunden Zeit am Tag verschwendest, so, dann ist es dein Ding.
Ja, aber dein Nachbar nutzt ja trotzdem TikTok oder deine Kinder oder deine Eltern.
Ja, und was aber dein Nachbar hat auch vor 10 Jahren irgendwie 5 Stunden Fernsehen am Tag geguckt. So, ja, das Leben ist.
Aber AI ist ja nicht die Wahl. Du kannst ja nicht wählen, ob du AI nutzt. Software wird AI. Also es wird keine Software geben, die nicht AI irgendwo oder zumindest Machine Learning nutzt. Und in allen Produkten wird es einfach drin sein. Du kannst halt sagen, so, du lässt keine elektronischen Geräte mehr. So, das ist dann echt dann lebst du das Terminator-Leben so. Und nutzt keine elektronischen Geräte mehr und keine Software mehr und dann bist du nicht behelligt von AI.
Ja, aber du musst als Mensch irgendwie damit klarkommen, damit vernünftig zu arbeiten. Und im besten Fall, und das war auch das, was du Anfang des Jahres gesagt hast, macht es alle irgendwie effizienter. Und es wird halt, die Story ist halt immer die Angst, die große Angst, und diese große Angst klickt halt immer, aber ja, selbst wenn da was passiert, wird die Menschheit damit klarkommen.
Ja, definitiv macht es alle effizienter. Also ich kann schneller Slides bauen oder mir besser Notizen für einen Podcast machen oder du kannst dir eine bessere Intro schnell zusammenschreiben lassen oder so, aber jemand anders kann irgendwie einen Anschlag besser planen oder eine Biowaffe entwickeln oder irgendwie ausdenken, wie man am meisten Infrastruktur mit ganz wenig Mitteln lahmlegt.
Ja, aber jemand kann ja auch du kannst auch über die Straße laufen und dich fährt jemand mit dem Auto um, das 50 Jahre alt ist. So, ist aktuell, also die Menschheit funktioniert ja trotzdem. Aber
das Auto ist heavily reguliert und Waffen sind heavily reguliert. So, ich darf mir keine Bazooka kaufen. Also weiß nicht, vielleicht in den USA, aber.
Ja, aber gut, aber also die Messer, die bei dir in der Wohnung rumliegen, mit denen kannst du mich auch erstechen. Machst du trotzdem nicht.
Ja, aber da kann ich dich so im 1:1 Fight kann ich nicht 20 Leute mit umlegen. So. Dass das Leben immer auch Risiko beinhaltet, ist klar. Das ist mal, keine Ahnung, dass dich jemand umbringen kann mit dem Messer, klar. Aber es ist was anderes, ob jemand mit einer Bazooka auf den Weihnachtsmarkt schießen kann oder eine Biowaffe da reinwerfen, finde ich.
Ja, aber man konnte auch vor 10 Jahren sich schon irgendwie Informationen zusammensuchen, wenn man die gebraucht hat und damit was machen. Es wird immer Leute geben, die, wenn sie eine krasse Motivation haben, Sachen machen können. So, das ist einfach so. Das ist mit AI wird es halt einfach nochmal einfacher sein, aber trotzdem gibt es menschliche Interaktionen und man wird versuchen, das irgendwie zu bewältigen. Das Krasse ist nur halt das Storytelling, dass halt gesagt wird, hey, mach das nicht für Geld. Das ist halt so das Thema. Die, für mich, sind die mega profitgetrieben. Die wollen die krasseste Technologie machen und die sagen halt immer Story, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber also, ich denke, da wird sich jetzt mit OpenAI nicht so wahnsinnig viel ändern.
Ich glaube, was man aber schon sagen kann zu diesem Zeitpunkt, ist, dass sie notorisch unehrlich sind. So, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus der Woche.
Aber auch das ist, glaube ich, ein Punkt, der für 99,99% der Firmen irgendwie zutrifft.
Korrekt.
So, es ist alles nichts Neues. Wir müssen damit leben. Wir müssen gucken, wie wir die Tools vernünftig einsetzen. Und ja, es ist ein bisschen wahrscheinlich ein krasserer Shift als von Brief auf E-Mail.
Habe ich auch.
Aber es wird dazu führen, dass du halt irgendwie damit dann anders arbeitest. Wahrscheinlich machst du irgendwann LinkedIn überhaupt nicht mehr auf, weil dir nur noch Bots schreiben, dass sie irgendwas mit dir machen wollen und weil es halt noch mehr automatisiert ist. Und dann zählen wieder andere Sachen. Also, ich glaube, du kannst ein bisschen.
Okay.
Ein bisschen lächeln in die Zukunft gucken.
Sowieso, also ich bin ja langfristig Pessimist, kurzfristig Optimist. So, du musst ja am nächsten Tag immer aufstehen. Also kurzfristig Pessimist zu sein ist keine Option, glaube ich, weil dann musst du ja von der Brücke springen. Ich bin langfristig Skeptiker, kurzfristig Optimist. So ist richtig. Ich bin ja gar nicht Pessimist, sondern ich misstraue eigentlich nur dem aktuellen Trend. Und ich glaube, dass der AI gerade zu sehr runtergespielt wird wieder. Aber es ist vielleicht auch nur der Eindruck gerade. Obwohl andererseits ging es, die ganze Konferenz ging es um AI natürlich. Wir werden es sehen. Wir werden es ja miterleben.
Werden denn noch Chips gekauft? Wie läuft es bei Nvidia?
Die Frage ist, warum muss denn das Gremium bei OpenAI sein? Man könnte ja sagen, man macht ein unabhängiges Gremium, was gar nicht so nah an der Firma ist, aber die würden ja, das Problem ist ja, dass sie die Information nicht bekommen würden. Und es kann natürlich auch gut sein, dass OpenAI einfach gar nicht seinen Forschungsstand nicht teilen will, weil sie auch ihren Vorsprung nicht verlieren wollen.
Genau, das wird der einzige Grund sein. Der Grund, warum die im Board nichts reporten, ist, weil sie dem Board selbst nicht vertrauen. Das Board hindert die Geschwindigkeit.
Ja, die eine, ich weiß nicht mehr, ob Helen Turner oder die andere, hatten auch so China-Ties relativ viel. Das kann natürlich auch nochmal ein Grund sein, dass sie nicht vertraut haben. Aber du kannst keine Kommunikation kann nicht die Alternative sein bei so einem Thema. Naja, okay. Ich habe das Gefühl, das Thema wird uns nicht in Ruhe lassen. Und in euren Träumen euch verfolgen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen.
Was hast du gesagt? Achso, Nvidia. Genau, Nvidia, die Chips. Kommen wir mal zum Earnings-Teil, damit wir ja nicht nur Prosa machen heute. Nvidia hat es eine von zwei relevanten vielleicht, oder eigentlich die einzig wirklich relevante Firma, die reported hat diese Woche, hat, ich glaube, sehr gute Zahlen abgeliefert mit so einem bisschen Nachricht, die dem Markt nicht gefallen hat, nämlich dass, obwohl das war eigentlich bekannt, muss man sich eigentlich fragen, warum. Also die Aktie hat ganz leicht negativ reagiert. Einfach aus dem Grund, den wir eigentlich in den letzten zwei Quartalszahlen schon immer gesagt haben, nämlich dass ich vermute, dass, oder ist relativ klar inzwischen, dass natürlich ein Großteil des Nachfragebooms aus China kam, weil die noch Torschlusspanik haben, im wahrsten Sinne des Wortes, und weil die Sanktionen gegen, also wir liefern ja unter anderem, oder die USA will keine AI-Chips an China liefern, weil sie eben sozusagen deren Entwicklung deakzelerieren will, wenn man so möchte. Deswegen gibt es Ausfuhrbeschränkungen für die A100, H100 Chips, das sind sozusagen die leistungsfähigen. Jetzt kommen die 200 raus, die sollen nochmal besser sein. Und deswegen baut Nvidia, umgeht das ja quasi, indem sie die A800 baut, die so ein bisschen abgespeckt sind und nicht ganz so leistungsfähig, aber nach China noch exportiert werden dürfen. Aber die USA haben schon angekündigt, dass sie eigentlich, also jeglicher Adjustierung durch Nvidia oder der Chip-Produzenten insgesamt, wird die Regulierung auch versuchen nachzukommen, haben sie gesagt. Also wenn ihr was Neues baut, was annähernd leistungsfähig ist, verändern wir unsere Regulierung dementsprechend, dass auch das unter die Regulierung fällt. Also das ist so ein bisschen Wettrennen, Katz-und-Maus-Spiel gerade zwischen Nvidia und der USA. Aber das hat Nvidia quasi als Ausblick gesagt, dass sie im Q4 jetzt, ich glaube im September sind die in Kraft getreten, die Regulierung, und dass das Q4 jetzt dementsprechend wenig China-Nachfrage sehen wird, beziehungsweise müsste eigentlich auf nahe Null zurückgehen, beziehungsweise ja, diese 800 bleiben halt übrig erstmal. Und sie sagen gleichzeitig, sie glauben, dass die Nachfrage aus dem Rest des Weltes, der Welt, das überkompensieren wird, war, glaube ich, das Wort. Das muss man dann sehen, ob es wirklich überkompensiert oder ob es nicht doch zu einer starken Verlangsamung des Wachstums kommt. Und das hat so ein bisschen quasi die Aussichten gedämpft und warum der jetzt mal nicht positiv auf die Zahlen reagiert hat. Ansonsten waren die Zahlen natürlich atemberaubend. Der Umsatz hat sich verdreifacht. Vorher waren es 5,9 Milliarden, jetzt sind es 18,1 Milliarden, also dreimal so viel Umsatz wie im Vorjahr, während sich die Cost of Revenue nur um 71%, also nicht mal verdoppelt haben. So, dem gebildeten Hörer ist inzwischen klar, dass das heißt, die Rohmarge muss sich stark verbessert haben. Die ist von 54 auf 74. Auch vollkommener Wahnsinn, also 20 Prozentpunkte, 2000 Basispunkte hochgegangen von 54% auf 74% Rohmarge. Jetzt behalten sie quasi drei Viertel des Umsatzes als erstmal Rohertrag, wenn man so möchte. Vorher waren es ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist schon eine signifikante Verbesserung. Die operativen Ausgaben steigen nur um 16%, also sind kaum beeinflusst. Das ist jetzt fast schon Operating Leverage wie bei einem Broker-Geschäft oder so, dass der Umsatz fast 100% zu EBIT wird. Und so hat sich das Operating Income von zuvor 600 Millionen auf jetzt 10,4 Milliarden verbessert. Das ist eine Steigerung um 1635%, also eine Versiebzigfachung des Gewinns, Net Income Vervierzehnfachung, Operating Cashflow Vervierfachung ungefähr. Also wahnsinnig gute Zahlen. Die Frage ist eben aber, wie geht's weiter? Also wie stark wird China jetzt negativ durchschlagen? Ich glaube, es gibt keine Frage, dass es ausreichend Demand aus dem Rest der Welt gibt. Die Frage ist, ob die Preissetzungsmacht so hoch bleibt. Weil du konntest in dieser Torschlusspanik natürlich jeden Preis nennen, wahrscheinlich an China. In Zukunft wird es vielleicht die Preissetzungsmacht und damit die Rohmarge sich ein bisschen verändern. Obwohl, wie gesagt, es gibt natürlich trotzdem eine Übernachfrage nach diesen Chips. Die andere Frage ist auch, wird es eventuell irgendwelche Modelle geben, die schaffen, die Exportbeschränkungen zu umgehen? Also, dass sie Rechenzeit zum Beispiel direkt verkaufen? Also, kannst du nicht eine Cloud bauen? Ich weiß nicht, ob das mitreguliert ist, dass Chinesen quasi auch keine Ressourcen mehr kaufen können auf westlichen Clouds. Muss mal schauen. Plus, wenn wir die Chips weiter an Hongkong, Singapur und die Saudis verkaufen die es nicht eventuell, so wie es gerade mit dem Öl so ein bisschen läuft, das ist ja auch sanktioniert, aber wird dann über Indien von Russland an andere Länder verkauft. Also wird nicht auch sowas passieren? Muss man mal schauen, wie effektiv diese Regulierung ist.
Das würde gut erklären, warum die anderen Länder den Verlust überkommen wird sie oder das kompensieren.
Also wirklich, wenn das Wachstum jetzt so weiter so hoch bleibt und sie haben das nächste Quartal mit 20 geguided, also wir sind jetzt bei 18 Milliarden Umsatz im Quartal. Sie glauben, sie kriegen 20, das wäre nochmal eine Beschleunigung im Vergleich zum Vorjahr zumindest. Aber da müssen wir uns irgendwann mal fragen, wo die ganzen Chips bleiben. Aber wie gesagt, es gibt auch im westlichen Raum ausreichend Nachfrage nach den Chips, prinzipiell oder den Schaltkreisen.
Wie hieß denn nochmal diese Firma, die diese Cloud baut?
Habe ich wieder vergessen. Ich weiß, welche du meinst. Da, wo Nvidia, musst Nvidia Investments gucken auf Crunchbase, dann findest du es wahrscheinlich. Naja, aber genau, die Frage ist, ob da nicht chinesische Kunden drauf arbeiten können zum Beispiel. So, das ist es dann eigentlich mit Nvidia. Wie gesagt, der Kurs, einerseits war viel von diesem Wachstum erwartet worden, sagen wir so unwahrscheinlich und großartig, dass sie auch klingt. Das war mehr oder weniger eingepreist. Dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, sell on good news. Das waren gute Zahlen. Jetzt gibt es ein bisschen mehr Unsicherheit durch das China-Szenario. Warum nutze ich das nicht mal, um Gewinne mitzunehmen? Und wie gesagt, Unsicherheit, ob das jetzt so weitergeht. Deswegen auch erstmal kleine negative Kursreaktion. Und dann hat noch reported dLocal, unsere Finanzinfrastruktur für Emerging Markets. Die konnten ihr Payment-Volumen auf um 69% steigern auf 4,6 Milliarden im Quartal. Das ist gegenüber dem Vorjahr, wie gesagt, plus 69% gegenüber dem Vorquartal, aber gar kein so großer Anstieg mehr. Umsatz plus 46,5%, also wächst schon noch sehr stark, verlangsamt sich langsam, aber noch relativ stark, aber auch da zum Vorquartal schon gar nicht mehr so stark. Der Rohertrag ist zwar langsamer gewachsen als das Payment Volume, aber schneller als das Revenue. Deswegen ist die Rohmarge runtergegangen. Also man kann, wie die Take Rate muss gesunken sein dementsprechend. Daher sieht man hier auch. Also Take Rate ist vom Umsatz behalten sie im Vorjahr 4,1% ein, jetzt nur noch 3,5%, was natürlich immer noch eine brutale Take Rate ist. Und weil die Kosten aber ansonsten weiter schnell steigen, ist dann Rohmarge ein bisschen gesunken. Das fand man bestimmt nicht so gut. Ich glaube, die Aktie hat auch leicht negativ reagiert. Die operativen Ausgaben steigen mit 38, das ist tatsächlich dann genauso schnell wie der Rohertrag und so bleibt die operative Marge auch relativ ähnlich, sinkt sogar ein ganz klein wenig und ja, einerseits gut, dass sie noch schnell wachsen, wobei sich da so eine Verlangsamung andeutet und andererseits eben ist die Take Rate gesunken, was ja nicht gut ist, wahrscheinlich auch sehr kompetitiv die Marke. Märkte kostet nur in Anführungsstrichen 14 mal EBIT und das impliziert, glaube ich, dass da einiges an politisches Risiko, ne? Also die Märkte sind Sekunde, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Chile und Nigeria und Rest von Asien und Afrika. Gibt's also Argentinien zeigt das ja gerade, wo dieser rechte Spacko da an die Macht gekommen ist. Oder libertäre Spacko. Rechts wäre noch nicht mal schlimm, aber es ist ein libertärer Spacko. Muss man dann sehen, wie erfolgreich es ist. Ich glaube, deswegen ist es so einigermaßen günstig bewertet. Mit 14 mal EBIT wäre eigentlich günstig für einen Fintech-Player, der hier super schnell wächst. Aber so richtig traut niemand. Achso, und der CFO ist zurückgetreten. Das hat sicherlich auch nicht geholfen. Das ist immer kein gutes Zeichen. So hat es ja auch bei der Social Chain angefangen. Komische Analogie jetzt, aber das sorgt immer nicht so richtig für Vertrauen im Markt, wenn der CFO geht, glaube ich. Gibt's, also es kann ganz viele normale Gründe haben. Er oder sie hat einen besseren Job oder einen anderen Job oder will kürzer treten oder selber was gründen, aber es kann natürlich in einigen wenigen Fällen auch immer von einem gewissen Vertrauenskrise zwischen Firma und dem Personal zeugen.
Wann hat denn der angefangen? Vielleicht hat er sich einfach ausgerechnet, dass sein Aktienpaket nichts mehr wert ist.
Kann natürlich auch sein. Ja.
So. Das war's.
Dann sind wir gut in der Zeit. Ihr habt ja bestimmt genug Zeit gehabt, mit der letzten Episode zu verbringen. Oder können, wenn nicht das nicht gemacht hat, sollte die auf jeden Fall nochmal nachhören. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder und vielleicht mit neuen Insights zu OpenAI, vielleicht auch schon mit den nächsten News.
Und bestimmt mit Zahlen zu Black Friday. Glaubst du, es ist positiv? Die Leute kaufen mehr als letztes Jahr?
Ich habe noch gar nichts gekauft, ehrlich gesagt.
Ja gut, du musst dich ja um dein Bahnticket kümmern.
Ja, mehr als letztes Jahr. Mein Gefühl ist, dass man schon so eine leichte Konsumzurückhaltung hat, aber vielleicht kauft man deswegen gerade am Black Friday sogar ein bisschen mehr, weil man taktisch, strategisch einkauft.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Weihnachtsgeschenke vorgezogen werden.
Also, dass man sie gezielt einkauft quasi, das strategisch, was ich gerade meinte. Genau. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich habe strategisch gut einen Parker gekauft.
Einen Parker? Wie viel hast du gespart?
Ja, nachdem 40%.
40?
Ja.
Hast du bei Diallo verglichen vorher?
Natürlich nicht.
Schämlich.
Aber ich gehe mal davon aus, hätte ich das machen sollen, das meine ich nachher gleich.
40% auf dem Parker? Das sind ja 500 Euro bei den Parkers, die du dir angeschaut hast.
Nee. Aber ich habe natürlich nicht das absolute Luxusmodell genommen. Aber ja, das fand ich schon ganz genau. Hat sich gelohnt, noch ein bisschen zu frieren. mal gucken, wie gut das Ding ist. Aber ja, das war meins. Sonst kann man sich ja ein bisschen, es lohnt sich, links und rechts Sachen anzuschauen, die man vielleicht die letzten Monate sich nicht gegönnt hat. Das ist wahrscheinlich tatsächlich die beste Sache. Und deswegen glaube ich, dass es überdurchschnittlich gut gelaufen ist.
Ich meine, also
wir werden die Zahlen sehen.
Das ist natürlich die beste Möglichkeit für die E-Commercer jetzt endlich mal ihre Inventories leer zu machen. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es bessere Deals gab als im Durchschnitt dieses Jahr. Weil sagen, im schlimmsten Fall liegen Sachen jetzt echt schon irgendwie 3, 4, 5, 6 Quartale auf dem Lager, weil es ja alles nicht so einfach ist gerade und so die Vorbestellungen ja so langfristig oft sind, gerade bei Mode, dass es natürlich gut sein könnte, um jetzt endlich mal das Inventory abzuverkaufen, da echt viel passiert ist. Aber ich habe kein Gefühl dafür gerade. Ich bekomme auch echt wenig mit von Black Friday, da ich das jetzt unterwegs bin, aber vielleicht gucke ich auf der Zugreise nochmal, was für Schnäppchen ich machen kann.
Ich wünsche eine gute Fahrt. Ich freue mich auf Mittwoch. Schönes Wochenende.
Bis dann.
Peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Glöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast@doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.